Ja, furchtbar, glaube ich, so Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnung, das scheint auch wie so ein Funke und wie so ein Aufleuchten auch für uns Christen und ich denke auch für die ganze Welt. Es geht eben um Hoffnung und Hoffnung ist das auch, was den Unterschied ausmacht. Denn wer Hoffnung hat, der lebt auch anders. Oder was wäre das Leben ohne Hoffnung, hat mal Friedrich Hölderlin gesagt. So ab und zu spiele ich immer noch Fußball. Und wir wissen, wenn eine Fußballmannschaft hinten liegt, dann und die hat keine Hoffnung mehr, die gibt sich auf, die glaubt nicht mehr an sich, die glaubt nicht mehr daran auszugleichen oder zu gewinnen und die wird vermutlich auch nicht mehr über sich hinauswachsen und noch Tore schießen und vielleicht noch ausgleichen oder gewinnen. Und ich denke, viel in unserem Leben ist eben auch von Hoffnungslosigkeit geprägt. Und ich glaube auch, wenn Flüchtlinge sich aufmachen oder viele der Flüchtlinge, die sich aufmachen, die aus Hoffnungslosigkeit kommen, die haben eine gewisse Hoffnung, wenn sie hierher kommen. Beispiel, da verirrt sich ein Mensch in der Wüste und die Sonnenglut, die hat ihn schon ganz ausgedörrt. Und er sieht in einer Entfernung, sieht er eine Oase. Er denkt, oh, das ist eine Fata Morgana. Eine Luftspiegelung, die mich zum Narren hält, die gibt's gar nicht. Und er nähert sich, aber diese Oase, die verschwindet nicht. Und jetzt sieht er es immer deutlicher, die Dattelnpalmen, das Gras und die Quelle. Er denkt, das ist eine Hungerfantasie. Und die mir mein halbwahnsinniges Gehirn vorgaukelt. Er hört sogar Wasser sprudeln. Er denkt, das ist eine Täuschung seiner Ohren. Und kurze Zeit später finden ihn zwei Beduinen tot daliegen. Und sie sagen sich, kannst du das verstehen? Da fallen ihm die Datteln quasi in den Mund und dieser Mann hier verhungert daneben. Und er fällt quasi in die Quelle hinein und er verdurstet. Und wie ist sowas möglich? Und der andere sagt, es war ein Mensch ohne Hoffnung. Hoffnung, das ist sowas wie ein Licht am Ende des Tunnels. Es ist überlebenswichtig. Und ich denke gerade für uns Christen eine unserer Hauptsäulen unseres Glaubens. Aber worauf gründet und beruht sich denn unsere Hoffnung? Und da möchte ich diesen Text, der wurde mir wichtig aus 1. Petrus 1, möchte ich mal lesen, die Verse 3 bis 9. Und da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, der aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, der jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preisen, Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Dieser Brief an Gemeinden geschickt, denen ihre Situation auch durch Verfolgung, man kann sagen, eigentlich trostlos war. Und trotzdem ein Brief der Hoffnung. Eine Frau, Anfang 20, bekommt Krebs und bevor sie stirbt, schreibt sie noch diese Zeilen von der Hoffnung der Christen. Diese Hoffnung ist der Motor des Lebens. Und wie ein Auto ohne Motor nicht fahren kann, so ist ein Leben ohne Hoffnung letztlich schrottreif. Die Hoffnung, die Jesus schenkt, ist etwas ganz Wirkliches, nicht etwas, was sich nur in der Kirche abspielt, sondern das ganz normale Alltagsleben bestimmt. Jemand, der 38 Jahre war und sterben musste, er hat geschrieben: Ein Glaube, der nicht hofft, ist krank. Er ist wie ein hungriges Kind, das nicht essen, oder ein müder Mensch, der nicht schlafen will. So gewiss der Mensch glaubt, so gewiss hofft er. Und es ist keine Schande zu hoffen, grenzenlos zu hoffen. Wer wollte auch von Gott reden, ohne zu hoffen, ihn einmal zu schauen? Das hat Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Er starb mit 38. Und diesen Abschnitt, den wir hier sehen, der spricht von dieser lebendigen Hoffnung. Er spricht von der Auferstehung. Er spricht von der Freude, die wir haben dadurch. Und er spricht von dem Ziel, wo wir hingehen. Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Man hört es fast, wie Petrus hier sagt: Gott sei gepriesen, Gott sei gedankt. Er kennt diese Welt sehr gut und er weiß, wie schnell Hoffnungen von Menschen immer wieder zusammenbrechen, wie sie in Enttäuschungen enden und sterben. Das gilt bis heute, glaube ich. Und doch kann er sagen: Gelobt sei Gott. Unser Leben ist nicht mehr hoffnungslos. Es gibt eine Hoffnung, die nicht stirbt. Eine Hoffnung, die nicht in Menschenherzen oder in unseren Gedanken entstanden ist, sondern eine lebendige Hoffnung, die ihren Grund eben in dem hat, der tot war und lebendig ist, in Jesus Christus. Weil ihn hat Gott erhöht und hat ihm den Namen über alle Namen gegeben. Und vor ihm werden sich alle beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Und diese Hoffnung ist der Grund oder ist allein auf dem Grund aufgebaut, dass Jesus Christus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Die Auferstehung ist der Durchbruch in einer todverfallenen Welt gewesen, der Durchbruch des ewigen Lebens in einer finsteren Welt. Endlich war Sonne, endlich klare Sicht, keine Ungewissheit mehr, kein Nebel, endlich eine Hoffnung, die uns nicht zum Narren hält oder zerplatzt wie eine Seifenblase. Nicht eine Enttäuschung, die endet, sondern eine Hoffnung, die über den Horizont des Todes weit hinausragt. Eine Hoffnung, die einen weiten Grund hat. Lebendig ist sie. Im Gegensatz zu toten Hoffnungen, die spätestens beim Tod versagen. Eine Hoffnung, die trägt. Viele machen sich Hoffnung, wenn vielleicht ein neuer Präsident gewählt wird oder etwas Neues passiert, dann ist so eine Aufbruchsstimmung und irgendwann merkt man, es ist alles vergänglich. Eine Hoffnung auf das, was bleibt, was ewigen Bestand hat. Eine Hoffnung auch auf ein Ziel hin, auf ein himmlisches Erbe, das nicht erschüttert werden kann. Weder durch Tod, noch durch Sünde, noch durch Zeit. Unvergänglich. Ein Besitz, ein Schatz, der nichts unterworfen ist. Ewigkeit im Himmel. Das ist unsere Hoffnung. Und niemand muss mehr in der Verzweiflung enden oder in Schuld bleiben oder vor einem verschlossenen Himmel stehen. Niemand muss mehr am Leid zerbrechen. Und niemand muss mehr ohne Licht oder ohne Frieden leben oder ohne Vergebung sein. Niemand muss mehr so weitermachen wie bisher. Niemand muss mehr mit seiner Schuld und Vergangenheit alleine zurechtkommen. Und Enttäuschungen müssen nicht mehr das Ende sein. Niemand muss sich mehr vor dem Tod fürchten. Und niemand muss mehr ohne Gewissheit, ohne Glauben sein. Weil in allem Geschehen ist er mittendrin. In allem, was unser Leben ausmacht, er macht unsere Dunkelheit hell. Hoffnung durch den auferstandenen Christus. Er ist die Mitte unseres Lebens für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Er ist das Fundament des christlichen Glaubens überhaupt. Und was Sauerstoff für unseren Körper ist, das ist Hoffnung für den Glauben. Ohne Glauben an die Auferstehung Jesu fällt der ganze christliche Glaube in ein Nichts, in sich zusammen und wird bedeutungslos. Wie komme ich zu dieser lebendigen Hoffnung? Ich komme durch den Herrn, der mich lebendig macht. Lebendige Hoffnung ist eine Gabe der Wiedergeburt. Und jeder Mensch kann zweimal wiedergeboren werden oder zweimal geboren werden. Einmal, wenn er auf die Erde kommt, und das zweite Mal, um in das ewige Leben zu kommen. Kein Mensch von uns ist fähig, sich von selber zu gebären. Und genauso wenig sind wir in der Lage, eine geistliche Geburt zu vollbringen oder einen neuen Menschen aus uns zu machen. Wiedergeburt ist das Werk allein Gottes und des Heiligen Geistes und Jesu. Wiedergeboren wird ein Mensch dann, wenn er sich von der Sünde abwendet und zu Gott umkehrt und Jesus ganz bewusst als Herrn und Heiland annimmt, Vergebung der Sünden erhält und den Heiligen Geist empfängt. Ein neuer Mensch wird geboren und wir können lebendig glauben, lieben und hoffen. Unser Blick ergeht in die Weite und über den Horizont des Todes hinaus. Dann werdet ihr euch freuen, freuen mit einer unaussprechlichen und herrlichen Freude. Sehen wir uns nicht danach. Ohne Freude gibt es kein wirkliches Leben. Können wir ungetrübte Freude in diesem Leben überhaupt haben? Gibt es nicht in jeder Freude auch eine leichte Trübung, ein Beigeschmack von Traurigkeit, Wermut? Und in dieser Welt begegnet uns so vieles, was uns niederdrückt, traurig macht, vielleicht auch die Freude rauben will. Sei es Schwierigkeit am Arbeitsplatz, schwierige Menschen, Probleme in der Ehe, Familie, mit den Kindern, in den Beziehungen, Krankheit, Depression, finanzielle Schwierigkeiten. Wenn wir merken, dass vielleicht unsere Hoffnungen, die wir uns vielleicht mit 20 gemacht haben, dass die mit 50 vielleicht nicht eingetroffen sind. Wenn wir uns da mit 20 macht, stellt man sich viel vor, wie das Leben aussehen kann oder setzt sich Ziele und man merkt vielleicht, ich erreiche es nicht. Leiden an Geschehnissen dieser Welt, an Verfolgung, am Tod. Es gibt viel Unerfreuliches und wir bekommen es täglich serviert. Und Petrus kennt auch das Leben. Und er sagt nicht einfach, jetzt Kopf hoch und freut euch einfach, es wird schon wieder. Nein, er weiß, dass Dinge immer wieder uns trüben und die Freude wegblasen wollen. Und er spricht keine unangefochtene Freude. Er spricht von Traurigkeit, von Anfechtungen, von Erprobungen, denen wir ausgesetzt sind. Und manchmal geht's ziemlich wild durcheinander zu im Leben. Anfechtungen, Versuchungen von links und rechts, von außen und innen. Und wir leben in einem Spannungsfeld als Christen. Es ist wirklich spannend. Aber lebendige Hoffnung heißt, dass wir ein weites Gelände betreten, in das wir getrost hineingehen können. Es liegt vor uns, das Unvergängliche, das Ewige. Und darauf, denke ich, will Petrus unseren Blick richten. Erst dann, in der Ewigkeit, nicht schon heute. Ich denke, lebendige Hoffnung heißt, heute schon mit dieser Hoffnung zu leben. Sein Reich ist angebrochen. Wir leben für sein Reich. Es ist noch nicht vollkommen, es ist perfekt im Himmel, es ist unvollkommen hier, aber sein Reich hat schon angefangen. Mitten im Zerfall menschlichen Lebens können wir das sehen. Freude am Herrn. Jesus will unsere Nachfolge. Er will, dass wir daran festhalten, dass wir ihn lieben, auch wenn sich das Leben von seiner harten Seite zeigt. Alles, was unecht ist, wird vor Gott keinen Bestand haben. Liebe. Wir haben Jesus nicht gesehen, aber wir lieben ihn, weil er uns liebt. Er ist uns kein Fremder. Und wenn wir in dieser lebendigen Hoffnung leben, lieben wir Jesus. Er hat uns zuerst geliebt, ganz und total. Nicht mit schönen Worten, sondern mit seiner Tat am Kreuz und seiner Hingabe. Und wir gehen nicht ins Nichts. Vor uns liegt eben dieses Ziel, ein Ziel, das wir geschenkt bekommen haben durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Es erwartet uns keine Goldmedaille, sondern es erwartet uns ein Erbe, ein ewiges Leben, ein bleibendes Zuhause und eben unaussprechliche, ungetrübte Freude. Während meiner Ausbildung hat mir mal jemand gesagt, hat mich gefragt, was ist Glaube? Ich habe es dann versucht zu erklären. Er sagt dann, nein, lass es glauben, das heißt nicht wissen. Ich sehe es nicht. Glaube, ich sehe Jesus nicht, ich sehe Gott nicht, ich sehe den Heiligen Geist nicht. Aber ich weiß in meinem Herzen, ich glaube und bin überzeugt, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er für mich auferstanden ist und dass sich die ganze Menschheit danach sehnt, mit ihrem Schöpfer vereint zu sein, dass sich mein Schöpfer danach sehnt, mit mir und dir vereint zu sein. Es ist hier unvollkommen, es ist angebrochen, das Reich Gottes hat angefangen, da gehen wir hin, das ist unsere Hoffnung. Und parallel zu dem Text im Petrusbrief möchte ich noch diesen Text in Römer 8 lesen. Spricht eigentlich vom Gleichen, denn da heißt es, Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Ich denke, ein starkes Bild, das Paulus hier gebraucht aus dem Römerbrief. Die ganze Schöpfung seufzt. die ganze Sehnsucht nach Erlösung, was in unserer Welt eben nicht gelungen ist, all das Böse, das Friedlose, das Zerstörerische, diese Schöpfung seufzt. Und wir können das täglich, hören wir das, wir können das nachlesen, wir bekommen das um die Ohren von den Nachrichten. Die Schöpfung, sie seufzt, sie lechzt sich nach dieser Hoffnung. Es ist Feindschaft, Hass, Gewalt gegen Gewalt. Flüchtlingsströme werden erzeugt. Es gibt Armut, Leid, Krankheit, Tod. Menschen müssen ihr Zuhause verlassen. Schmerzen, Verfolgung, verfolgte Christen, Gefängnisse, Anfechtungen. Und noch regiert hier eben Satan. Und diese Schöpfung, sie sehnt sich danach, endlich frei zu sein, ans Ziel zu kommen. Wir alle sehen uns danach, aber wir sehen es noch nicht. Aber wir haben diese gewaltige Zusage, dass wir als Kinder Gottes, wenn Jesus in unserem Herzen ist, wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir es sehen. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Das ist das, wo wir mal sein werden. Da können wir sicher sein, das ist unsere Gewissheit. Wenn wir Kinder Gottes sind, dürfen wir in der Ewigkeit sein. Unser Ziel, unsere Hoffnung, dahin werden wir kommen. Das ist auch die Hoffnung, die uns hier in diesem Leben bestimmt, wenn wir Jesu Kind sind. Du, Herr, bist der Auferstandene, denn du, Herr, hast all die Fragen, hast Antworten auf unsere Fragen. Und du trägst unser Seufzen jeden Tag. Und wir dürfen an deinem Reich teilhaben, schon jetzt. Und noch ist alles vergänglich, aber es wird einmal vollkommen sein. Und wir werden in deinem Reich sein. Dann ist alles vollendet für immer. Und ich habe als Christ diese lebendige Hoffnung schon jetzt. Und ich spüre, wenn ich Dinge anschaue, sind es Filme oder Theaterstücke, ich spüre, wie da Hoffnungslosigkeit ist. Und ich sage mir, wenn ich in die Bibel schaue, mit Gott rede, ja, in dir habe ich meine Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung, weil du, Herr, auferstanden bist und weil du den Tod durchbrochen hast. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre dieser Gottesdienst völlig sinnlos. Ist er aber auferstanden, dann ist das, was wir in der Bibel lesen und was wir predigen, die Wahrheit. Wenn Christus auferstanden ist, dann haben wir diese lebendige Hoffnung. Ist das, was wir sagen, was wir predigen, die Wahrheit? Denn wenn es nicht die Wahrheit wäre, dann wäre es eine Lüge wie alles andere auch. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann dürfen wir wissen, dann zählt sonst überhaupt nichts mehr. Und es ist die Wahrheit. Es ist unser Herr, der auferstanden ist, der lebt und der jetzt auf dem Throne sitzt. Und wenn wir mit dieser Hoffnung leben, dann wirkt sich das auch in unserem Umfeld aus. Ein Besuch, sich um jemand kümmern, eine Karte. Es gibt wieder Hoffnung für andere. Diese Hoffnung Jesu, die in uns lebt, die wirkt sich aus auf unsere Mitmenschen. Unser auferstandener Herr, der auf dem Thron zur Rechten Gottes auf uns wartet, er gibt uns diese lebendige Hoffnung. Und möge diese Hoffnung, diesen Tag, unsere Woche und unser Leben reich machen und erfüllen. Amen. Steht er noch auf zum Gebet? Ja, Herr, wir möchten uns füllen lassen von dir, von deinem Geist und von deinem Wort und nicht von Erkenntnissen, sondern von dem, Herr, was du einem schenkst und was du einem gibst. Es ist deine Hoffnung, Herr, die wie Licht in dieser Welt ist, die wie Licht in unseren Herzen ist und die, wo wir erkennen, dass es wahr ist, dass es Wahrheit ist, dass du lebst und dass du auferstanden bist. Ja, Herr, wir wollen dieser Hoffnung festhalten. Wir wollen dieser Hoffnung glauben und wir wollen ganz sicher sein, Herr, dass du auch auf uns in der Ewigkeit wartest. Danke, Herr, dass noch Besseres kommt. Danke, Herr, aber auch, dass wir jetzt schon mit dieser Hoffnung heute leben dürfen. Dass wir leben dürfen hier in dieser Stadt, dass wir leben dürfen als Gemeinde, dass wir aber auch da leben dürfen, wo du uns hingestellt hast. Mit dieser Hoffnung, mit dieser Freude, Herr, und mit dem Blick auf dich, mit dem Blick auf die Ewigkeit. Ja, Herr, stärke unsere Herzen, schenk uns diese Hoffnung und lass uns ganz gewiss sein, ja, dass du lebst und dass du wahrhaftig bist. Schenk, dass es auch Kreise zieht, dass unsere Hoffnung Kreise ziehen kann, dass wir für andere Menschen da sind, dass wir weiter diese Hoffnung, die du schenkst, weitergeben können. Danke, Herr, für deine Hoffnung, für deine Auferstehung. Amen.